Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zum letzten Mal aus der wild wuchernden Vegetation Kaliforniens, aus Los Angeles, der Welthauptstadt des Films, in der am letzten Sonntag zum 96. Mal die Oscar-Verleihungen über die Bühne gegangen sind, mit sehr viel Pomp, Glamour und jener Unterhaltungsakribie, wie sie nur die Amerikaner in Hollywood zustande bringen. Zum ersten Mal überhaupt war ich dabei im Dolby Theater. Meine Eindrücke am Schluss dieser Sendung. Bleiben Sie dran. Übrigens heiße ich Sie herzlichst willkommen hier bei Weltwoche Daily, international, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Die andere Sicht am Dienstag, den 12. März 2024. Letzte Woche haben wir uns intensiv unterhalten über dieses abgelauschte, mittlerweile weltberühmte Geheimgespräch deutscher Luftwaffenoffiziere, die da im Plauderton sich verständigten über Angriffe mit Marschflugkörpern auf russische Ziele, auf russischem Territorium. Wir haben von einem Abgrund gesprochen, von einem Skandal, aber wir waren ziemlich allein da mit diesen Einschätzungen, denn im deutschen Medienmainstream ist das Ganze natürlich nach Kräften heruntergespielt worden, zur Nichtigkeit, zur Petitesse erklärt worden. Eine Website hat das Ganze nun ausgewertet. Sie kamen auf lediglich 39 Artikel, die in Deutschland darüber zu lesen gewesen wären. Ich habe es nicht nachgezählt, aber es könnte stimmen. Auf jeden Fall auffällig, auffällig tief gehängt wurde doch dieses sehr brisante Gespräch, das natürlich aufgrund der verpatzten Geheimhaltung auch als Blamage, als Geheimhaltungsdebakel bezeichnet werden kann. Und dieses Portal hat nun ein interessantes Gedankenexperiment angestellt. Die Kollegen haben da argumentiert, was wäre eigentlich los gewesen, wenn deutsche Zeitungen ein Geheimgespräch unter russischen Luftwaffenoffizieren abgehört hätten, in denen diese sich darüber unterhalten hätten, Ziele in Deutschland, Brücken in Deutschland anzugreifen mit russischen Marschflugkörpern. Und die These da der Kollegen im Internet, dann hätten wir nicht 39 Artikel gelesen, sondern mindestens 3.900. Und ich glaube, Sie haben recht, das stimmt. Hier sind doch auch offenkundig mehrere Maßstäbe angelegt worden. Natürlich ist das hochbrisant, wenn 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Luftwaffenoffiziere nicht nur ausplaudern, dass NATO-Soldaten und NATO-Vertreter längst in der Ukraine am Boden herumlungen und sich dort ganz massiv bis über beide Ohren in diesen Krieg einmischen. Nein, wenn diese Deutschen auch noch in ziemlich detaillierter Form über Angriffspläne mit Marschflugkörpern auf russische Ziele, eben auf russische Brücken, sich da unterhalten. Das ist eine Bombe im Wortsinn, das ist eine sehr gewichtige und brisante Enthüllung und es ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass wenn es eben umgekehrt dazu gekommen wäre, dass man eben entsprechende Pläne der Russen so hätte ans Licht bringen können, dann wäre das ein gigantischer Skandal in der Öffentlichkeit in Europa und vor allem auch in der Bundesrepublik geworden. Und das zeigt, dass bei uns, vor allem auch auf Seiten der Medien, auf Seiten der Politik, der Blick sehr, sehr einseitig ist. Das beanstanden wir hier ja schon seit vielen Monaten. Und diese Einseitigkeit ist schädlich, weil je einseitiger Sie natürlich eine Diskussion führen, desto einseitiger werden dann die politischen Entscheidungen. Desto einseitiger fällt dann sozusagen auch die ganze Demokratie aus, gewissermaßen die amputierte Demokratie, die dann gar keine Demokratie mehr ist. Denn wenn Sie keine Auswahl mehr an legitimen Positionen haben, unter denen Sie sich entscheiden können, dann ist es auch keine Demokratie mehr. Und das zeigt sich hier nun einmal mehr. Und es zeigt sich eben auch, dass die Russen nicht einfach nur propagandistische Fanfaren da von sich geben, wenn sie sagen, es gibt NATO-Aggressionen gegen Russland. Und dieses Geheimgespräch ist ein Beleg für diese Tatsache, dass eben die NATO viel aggressiver und weiter in diesen Krieg, auch in die Eskalation dieses Kriegs einzusteigen bereit ist, zumindest mental, zumindest gedanklich, zumindest auch in Aussagen von Politikern wie Macron, als das bei uns wahrgenommen wird. Und das ist nicht einfach nur Paranoia, wenn die Russen sagen, die NATO ist offenbar schon intensiv damit beschäftigt, russische Ziele anzugreifen. Sie haben eben recht und dieses Geheimgespräch offenbart das, aber unsere Seite, sozusagen die westliche Seite, ist da nicht bereit, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Man spielt es eben herunter, würde das aber nie herunterspielen, man würde es zum riesigen Skandal erklären, wenn das Gleiche auf der russischen Seite passiert wäre. Ein sehr interessantes Gedankenspiel dieses Portals. Ich werde Ihnen versuchen, den Namen dann noch nachzureichen, ist mir im Moment gerade entfallen. Viel zu reden geben nach wie vor die Äußerungen des Papstes, der da in einem Interview, glaube ich, sogar mit einem Schweizer Fernsehsender gesagt hat, man müsse jetzt verhandeln in der Ukraine und es gehöre eben auch zum Auftrag eines Staatenlenkers, eines Staatspräsidenten einzusehen, wenn er einen Krieg eben nicht mehr gewinnen kann, dass es dann aussichtslos ist, das Ganze weiterzuführen. Da muss man auch die Größe, die Kraft haben, die weiße Fahne auszurollen. Und das wird dem Papst nun um die Ohren geschlagen, ein weiterer Beleg dafür, wie intolerant und geradezu militant aufmunitioniert unsere Öffentlichkeit in Deutschland, in Europa geworden ist. Ich meine, ist doch interessant, was der Papst hierzu zu sagen hat. Manchmal habe ich den Verdacht, man muss schon fast Papst sein und über 80, um heute überhaupt noch in Europa sozusagen offensiv über den Frieden reden zu können. Alle anderen sind dermaßen da eingekapselt, eingelullt in dieser Kriegsblase, in dieser Meinungsblase der Zuspitzung. Umso wichtiger ist es ja, dass hier ein Kirchenoberhaupt, dass der Chef des Vatikans, der Stellvertreter Gottes auf Erden gewissermaßen, dass der Papst sich mit solchen Aussagen da in die Nesseln setzt und auch gegen diesen Zeitgeist da der Kriegsbegeisterung, mir fällt kein besseres Wort ein, gegen diesen Zeitgeist der Kriegsbegeisterung sich zu engagieren. Er wird jetzt ganz massiv kritisiert, auch aus Kiew. Präsident Zelensky verbietet sich solche Aussagen und das lässt natürlich hier auch Fragen aufkommen. Ich meine, wie lange will Zelensky diesen Krieg noch weiterführen, den er nicht gewinnen kann? Wir lesen zum Beispiel auch in Schweizer Zeitungen bereits, in Zeitungen, die bis jetzt immer sozusagen unverbrüchlich an der Seite des, ukrainischen Präsidenten gestanden haben. Man liest auch dort, dass die Front da zusammenbreche, dass er Hunderttausende von Soldaten noch rekrutieren müsse. Das ist doch aus meiner Sicht komplett unrealistisch, weil viele junge Männer verlassen ja die Ukraine, sie weigern sich eingezogen zu werden. Es ist die Rede von sehr brutalen Zwangsrekrutierungen. Das ist keine Rechtfertigung von irgendetwas, das ist einfach eine Feststellung. Manchmal muss man heraus aus dieser Aggressionsspirale, aus dieser Rüstungsspirale der Kriegseskalation und man muss, auch wenn es einem schwerfällt, hier den Weg freimachen für Verhandlungen. Finde ich sehr gut, dass der Papst sich da einmal mehr provokativ zu Wort gemeldet hat. Warum es eine Agenda 2030 braucht, das ist ein Thema, das in vielen deutschen Medien allmählich Boden findet. Die Wirtschaft, Hiobsbotschaften fast jeden Tag. Es braucht hier Reformen. Ja, Reformen. Im Grunde nichts Neues unter der Sonne. Sie müssen einfach den Staat zurückbinden, die Regulierung zurückfahren, die Wirtschaft entlasten, die Bürger entlasten. Sie können nicht immer noch mehr Staat machen, die Schraube immer noch mehr anziehen und glauben, dass dann eine Gesellschaft sich entfalten, Innovationen und Wohlstand entwickeln kann. Das Gegenteil ist der Fall. Man sieht es immer wieder, aber die Menschen machen halt auch immer wieder die gleichen Dummheiten. Dann droht, lesen wir, Deutschland der Verlust eines Richters in diesem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass nun die deutschen Zeitungen, da insbesondere die Frankfurter Allgemeine, die deutsche Außenministerin Baerbock kritisieren. Sie sagen, das sei eine Folge der sogenannten feministischen Außenpolitik. Sie habe unbedingt eine weibliche Richterin bringen wollen, sozusagen das Geschlecht wichtiger als alles andere. Und jetzt ende man sozusagen ohne Vertreter in diesem Gerichtshof. Nun, aus meiner Sicht ist das kein Weltuntergang, wenn Sie keinen Vertreter in diesem Gericht haben. Aber dass eben diese feministische, ideologische Außenpolitik dazu führt, dass im Grunde das Interesse der deutschen Regierung auf der Strecke bleibt, eben einen Richter dort zu platzieren oder eine Richterin, das ist bezeichnend. Also Ideologie vor Wirklichkeit, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, über den Pragmatismus, gewissermaßen ein Sinnbild für die Irrtümer dieser grünen Ampelregierung. 7 Oscars für Oppenheimer. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Die deutsche Schauspielerin Hüller ist leer ausgegangen, wurde aber abgefeiert, war eine wichtige Hauptnebendarstellerin, könnte man sagen, da auf den roten Teppichen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe schon etwas über diese Oscar-Feierlichkeiten gesprochen. Ein fantastisches Spektakel natürlich, perfekt choreografiert, wunderbar gemacht mit einem sehr eloquenten Moderator Jimmy Kimmel und natürlich den Stars, die sich da die Türklinke gewissermaßen in die Hand gegeben haben. Am Schluss noch Al Pacino, eine Kinolegende, ein ganz großer Schauspieler, der allerdings die Vergabe an den besten Film da etwas verpatzt hat, sich merkwürdig ausgedrückt hat, das Ganze vernuschelt und verstolpert, verpeilt hat, sodass man gar nicht wusste, wer dann eigentlich diesen Oscar für den besten Film gewonnen hat. Es war dann schon klar, also eine etwas bizarre Schlusspointe, da ein Schlussbuch gibt. Aber sozusagen das ganze Unterhaltungstechnische, das war hervorragend gemacht. Was mich gestört hat an diesen Oscars, das ist einfach diese Selbstgerechtigkeit des Kulturbetriebs, da der schönen, reichen und eben jener, die sich auch für moralisch absolut unfehlbar halten. Die Politik, nicht ganz so schlimm wie in der Gegenwart, in der Vergangenheit, hat aber doch Einzug gehalten, da man glaubte, ein paar Zensuren ausgeben zu müssen. Ich finde das einfach nicht gut. Und das führt eben dazu, dass sich diese ganze Oscar- und Kultur-Community gewissermaßen zu einem Lager macht in diesen politischen Auseinandersetzungen und damit natürlich auch nicht mehr verbindend wirken kann, nicht mehr als Brücke sozusagen in die Herzen und Seelen der unterschiedlichsten Völker, sondern wenn dieses ganze politische Zeug immer mitschwingt, dieses politische Brimborium, ja, dann beschneiden sie sozusagen die Reichweite und die Faszinations- und auch Berührungskraft der Kultur. Und die Kultur ist so wichtig heute, meine Damen und Herren, denn sie kann die Menschen packen, sie kann die Menschen berühren, sie kann sie inspirieren, sie kann sie herausholen aus diesen Kriegsfronten, aus diesen Schützengräben. Aber wenn sich natürlich die Politik da auch, sozusagen, Entschuldigung, wenn sich die Kultur dann eben auch der Politik unterstellt und glaubt, da bestimmte Meinungen gegen diesen oder gegen jenen oder für das und für jenes hier reinnehmen zu müssen, dann kommt das nicht gut heraus. Abgesehen davon sind jetzt Kulturschaffende nicht mit einem feinfühligeren Gespür für politische Vorgänge ausgestattet worden, allerdings meistens mit einem sehr großen Ego, verbunden auch manchmal mit einer erheblichen Unsicherheit. Das Ganze kann sich dann hochschaukeln und bricht sich dann Bahn eben in solchen zum Teil völlig deplatzierten und sich selber disqualifizierenden moralischen Werturteilen. Also weniger verurteilen, weniger da auf der richtigen Seite stehen wollen, mehr Brücken bauen, inspirieren, das hätte ich mir gewünscht, aber unabhängig davon ein ganz faszinierendes, ein tolles Spektakel. Zelensky weist Appell des Papstes zurück, darüber habe ich Ihnen bereits erzählt, das Millionenloch für deutsche Entwicklungshilfe, das ist ja auch ein schwarzes Loch, das Sie da haben in Ihrem Haushalt, was da an Geld, an Milliarden verpulvert wird. Und es funktioniert ja nicht, weil man gibt sehr viel Entwicklungshilfe aus in Deutschland, auch in der Schweiz, dafür, dass man sagt, ja, damit blocken wir die Migrationsströme ab. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Es gibt Untersuchungen, die zeigen ganz genau, dass dort, wo sie am meisten Entwicklungshilfe hinschicken, von dort kommen die meisten Flüchtlinge, weil dieses Geld eben benutzt wird, um die Mobilitätskosten zu begleichen, weil diese Flüchtlings- oder Migrationsindustrie ist eben eine Industrie, diese Migranten gehen dann in die reicheren Länder, um ihre Familien da zu Hause mit ihren Sozialleistungen, die sie dann im Empfangsland bekommen, zu verköstigen. Das ist das Geschäft, das hier gemacht wird. Ich mache da niemandem einen Vorwurf. Ich würde das vermutlich auch machen, wenn ich in der Sahelzone aufgewachsen wäre. Die Frage ist aber, warum lassen unsere Leute das zu und reden dann gleichzeitig immer noch von Solidarität? Das ist nämlich sehr unsolidarisch zu den Leuten, die bereits in einem entsprechenden Land, zum Beispiel in Deutschland, wohnen. Alles, was Deutschland gegenüber Russland tut, zeigt Schwäche. Ja, die neue polnische Regierung hat es gar nicht gern, dass da der Kanzler noch zögert beim Taurus, dass er sein Veto eingelegt hat gegen diesen Marschflugkörper, der, wie wir gehört haben, eben russische Ziele auf russischem Territorium angreifen könnte, unter anderem sogar den Kreml und damit natürlich unabsehbare Eskalations- und Weltkriegsgefahren heraufzubeschwören in der Lage wäre. Scholz sagt nein und das passt den Polen nicht. Sie kommen jetzt mit sehr spitzen Bemerkungen. Also aufpassen, die Polen, ich habe größten Respekt vor Polen, weil die Polen aufgrund ihrer Geschichte natürlich ein Riesenproblem und einen Riesenstress mit Russland haben. Aber das ist nicht notwendigerweise die Position, die sich Deutschland zu eigen machen sollte. Also ich glaube, die ganzen Spannungen, die zeigen, dass im Grunde die Bundesrepublik früher oder später über das Konzept Neutralität nachdenken müsste, weil sonst ziehen immer diese anderen Länder, die Deutschen, in irgendetwas hinein, was sie gar nicht sein wollen, und damit verliert eben auch Deutschland seine außenpolitische Kraft, und die außenpolitische Kraft Deutschlands wäre ja auch ein Brückenbauer zu sein, ein westöstlicher Divan und dann nicht sozusagen ein Außenposten amerikanischer Hegemonialinteressen oder polnischer Vergeltungssehnsüchte gegen Russland. Die Polen haben ja zusammen mit Litauen schon Moskau erobert, haben den Papst bestimmt. Ich meine, das hat uralte historische Wurzeln. Man möchte heute ja nichts mehr von Geschichte wissen, aber Geschichte ist eben interessant und wichtig, vor allem auch in der Außenpolitik. Dann gibt zu reden ein Bild von Prinzessin Kate da in England. Die hat ein schönes Bild gemacht mit ihren Kindern, die lachen, aber die haben da im Photoshop und mit künstlicher Intelligenz dem Bild etwas nachgeholfen. Und die britischen Medien gehen nun jetzt also mit Vollkaracho auf diese Königsfamilie los. Also immer im Zusammenhang gemessen, also sozusagen für britische Verhältnisse in der Royals-Berichterstattung gehen sie da so ziemlich unsanft, gehen sie die da an, weil eben die Prinzessin sich erdreistet hätte, Bilder zu retuschieren und hier zu manipulieren. Ja, da muss man eben auch aufpassen. Die Kritiker der Fake News und der manipulierten Wirklichkeit, die sind dann eben am Schluss selber in dieser Geländekammer zu Hause. Übrigens, das Portal American Greatness, das ist auch noch ein interessantes Portal, vielleicht noch ein letzter Gedanke hier. Da hat ein Christopher Roach einen sehr interessanten Artikel geschrieben und einmal darüber nachgedacht, was ist eigentlich so großartig an der NATO? Was ist eigentlich das Faszinierende, das Fantastische an der NATO? Wäre es nicht viel schlauer, jetzt gerade auch für Deutschland oder europäische Länder aus der NATO auszutreten und stattdessen ihre eigenen Verteidigungskapazitäten hochzufahren? Es gibt ja viele prominente Autoren, die in diese Richtung ebenfalls argumentieren, zum Beispiel ein Stefan Baron, Ami Go Home, aber auch ein Oscar Lafontaine und viele andere. Hier ein Helikopter, der da über Los Angeles kreist. Ja, es gibt ja viele namhafte Politiker in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die in diese Richtung denken. Und ich finde, das müsste man einfach einmal durchdeklinieren, was das bedeutete. Und ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich da die Europäer etwas von der NATO lösen, die ja zusehends auch zu einem Unsicherheitsfaktor in der Welt geworden ist. Nun, wir werden sehen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute und ich verabschiede mich hiermit auch aus Los Angeles. Jetzt geht's wieder zurück nach Europa. Ich freue mich, da bald wieder Sie begrüßen zu dürfen aus dem angestammten Hauptquartier der Meinungsvielfalt, aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien. Machen Sie es gut und genießen Sie den heutigen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen Mittwoch wiedersehen.